Jesus, wir danken dir für alles, was du getan hast in unserem Leben, Herr. Wir danken dir, dass du der Grund bist, warum wir hier sind. Wir danken dir, dass du unser König und unser Herr bist. Ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen Menschen kennst, der hier in diesem Raum ist und der vielleicht zu Hause am Stream zuschaut. Herr, du weißt, was jeden von uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns Kummer bereitet, was uns Freude bereitet, Herr. Du bist uns nah, so wie immer, Herr. Du bist der gleiche Gott, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Du bist unveränderlich, Herr. Du wirst nicht in die Knie gezwungen durch ein Virus oder durch irgendetwas anderes, sondern du bist jedem Menschen nahe und du willst heute zu uns sprechen. Und dafür danke ich dir, Jesus. Ich bete, dass wir dir begegnen dürfen, Herr. Ich bete, dass die Menschen überall auf der Welt, wo sie jetzt Gottesdienste feiern, dass sie dir begegnen, Herr. Dass dein Name groß gemacht wird, Jesus. Und dass du Menschen zurüstest, Herr. Herr, wir wollen dir auch Dank sagen, dass wir in Deutschland nach wie vor Gottesdienste feiern dürfen. Wir wollen beten um Weisheit für unsere Regierung. Wir wollen beten, Vater im Himmel, dass wir, ja, so wie es sich viele Menschen wünschen, wieder zurückkehren dürfen zu unserem Leben, wie wir es kennen. Aber Herr, da wo jetzt noch neue Dinge sind, da wollen wir die uns nicht nur verschließen vor ihnen, sondern wir wollen sie angehen mit deiner Hilfe, mit deiner Kreativität, Herr. Und darum beten wir, dass du uns die richtigen Ideen schenkst. Herr, wir möchten auch beten für Menschen in Ländern, wo es keinerlei staatliche Unterstützung gibt, wo Menschen verzweifelt werden, wo Kriminalität steigt, Herr. Wir bitten dich, dass du eingreifst und dass du diese Situation ein Ende machst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ganz herzliches Willkommen, wie sagt man immer, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass ihr den Weg durch, es war kein Schneechaos mehr, aber ein bisschen Eis oder so. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging auf dem Fahrrad heute Morgen. Boah. War schon zapfig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mittlerweile bin ich wieder aufgewärmt. Die Pfütze da vorne, nein, es gab keine Pfütze, aber es war kalt, aber jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir, dass es uns warm ums Herz wird. Auch am Stream, wenn ihr dabei seid, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich möchte am Anfang fragen, ob wir Erstbesucher haben. Erstbesucher sind bei uns per Definition Menschen, die 2 Jahre oder länger keinen Gottesdienst bei uns besucht haben oder noch nie. Ja, dann dürft ihr euch jetzt melden, dann heißen wir euch ganz herzlich willkommen. Ihr bekommt einen Applaus, es passiert sonst nichts Schlimmes für euch. Wenn ihr das wollt, dann dürft ihr das tun. Wenn nicht, dann heißen wir, da geht eine Hand hoch, da geht auch eine Hand hoch. Jawohl, dann ein ganz herzliches Willkommen. So schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch Gottes Segen in unserer Mitte. Und ihr steigt quasi mit ein, also ihr springt jetzt so auf einen fahrenden Zug auf, okay? Aber ihr schafft es, wenn ich euch so anschaue, ihr seid durchtrainiert und fit, weil der Zug heißt Übungen zur Heiligung. Das ist die Serie, in der wir uns befinden. Und wenn wir über Heiligung sprechen, dann gibt es so ein Missverständnis manchmal. Man denkt, okay, wenn man sich anstrengt, wenn man ganz arg sein Bestes gibt, dann wird man vielleicht noch ein bisschen heiliger. Und dann hat mich am Schluss Gott vielleicht noch ein bisschen lieber. Und das ist Quatsch. Das ist nicht gemeint mit Heiligung. Wir sind nicht dadurch vor Gott geheiligt, dass wir uns mehr anstrengen, dass wir möglichst viel richtig machen und möglichst wenig falsch machen. Wir sind vielmehr geheiligt, weil Jesus uns erlöst hat, weil er uns freigemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn wir das annehmen, dann sind wir in den Status geheiligt versetzt. Und dann gilt es, gemäß dieses neuen Status zu leben. Es gilt, wenn wir Königskind geworden sind, uns auch so zu benehmen wie ein Königskind und nicht wie ein Straßenkind. Das hat einen Unterschied und darin dürfen wir wachsen, darin dürfen wir zunehmen. Und so haben wir einen Leitvers über diese Serie, den finden wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ich glaube, den kennt ihr mittlerweile alle schon auswendig. Und da heißt es denn, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. So oft fragen wir uns als Christen, oh Gott, was ist dein Wille? Was können wir tun? Hier steht's, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wie tun wir das? Wie passiert das ganz praktisch? Da gibt uns Paulus im Timotheusbrief einen Hinweis. 1. Timotheus 4, Vers 7. Übt euch in der Frömmigkeit. Wer von euch übt gerne? Kommt drauf an, was, gell? Also jetzt so, also ich weiß noch als Kind, ich habe es gehasst, Klavier zu üben. Ich habe es geliebt, Leuten zuzuhören, die schön spielen konnten. Aber selber zu üben und immer das Gleiche, oh, es ist langweiliger. Also dieses Üben, das ist manchmal mühsam, das ist Arbeit, das kostet uns etwas. Disziplin und Durchhaltevermögen, das ist von uns gefragt. Und am Anfang in dieser Serie haben wir drei ganz konkrete, praktische, geistliche Disziplinen uns angeschaut. Das war Bibellesen, Lobpreis und Anbetung. Das war so ein bisschen die Entspannung zwischendurch, die uns allen ganz gut getan hat, weil wir dachten, das ist leicht, das können wir eh. Und dann haben wir noch gesprochen über das Gebet. In den letzten beiden Wochen haben uns dann erst Janis und Ines und dann letzte Woche auch noch Peter auf ein bisschen eine andere Ebene gebracht. Sie haben mehr beleuchtet, was denn in uns los ist. Wie sieht es denn aus mit unserer Motivation? Wie sieht es aus mit unserer Hingabe? Wir haben letzte Woche über unser Herz gehört, dass wir das ja selber gar nicht verändern können, selbst wenn wir es verändern wollen. Und wir haben gemeinsam darum gebetet, dass Gott unser Herz formt. Und heute wollen wir uns eine Übung anschauen, die vielen Christen, schon allein wenn sie das Wort dieser Übung hören, dann kommt ihnen der kalte Schweiß auf die Stirn. Dann denken sie sich, meine Güte, das ist völlig unmöglich, das kann ich nicht und das will ich nicht. Klingt motivierend, oder? Und trotzdem will ich dich einladen, dass du dein Herz aufmachst und dass du sagst, okay, wir schauen uns an. Wir schauen heute Morgen nicht nur einen biblischen Helden an, sondern wir gucken uns gleich 7 biblische Helden an. Einfach um zu zeigen, das war keine Eintagsfliege. Das ist ein durchgängiges Thema auch in der Bibel. Okay, nach dieser motivierenden Einleitung, wer hat schon eine Idee? Um welche Disziplin geht es heute Morgen? Bitte? Buße tun? Noch eine andere Idee? Ich sag's euch. Boah, ich sehe schon die Schweißausbrüche. Ja. Fasten, bist du wahnsinnig? Warum denn sowas? Das geht doch gar nicht. Es geht um das Thema Fasten. Okay, nachdem jetzt die Katze aus dem Sack ist und ich euch ja schon so ein bisschen kribbelig gemacht habe, will ich euch erstmal wieder entspannen. In der Bibel gibt es keinen Vers, in dem wir aufgefordert werden, in dem uns befohlen wird, zu fasten. Ist es nicht schön? Also wenn du nicht oder nicht regelmäßig fastest, dann verstößt du zumindest nicht gegen einen direkten Befehl Gottes. Ist doch gut. Aber warum haben wir das dann in dieser Serie, fragst du dich jetzt vielleicht. Warum sollen wir darüber reden, wenn wir doch nicht mal richtig dazu aufgefordert werden? Okay, in der Bibel ist es so, dass es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mehrere konkrete Beispiele über das Fasten gibt. Und auch Jesus spricht in der Bergpredigt zu diesem Thema. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Lehrabschnitt über das Thema Fasten überhaupt. Den finden wir in Matthäus 6, Verse 16 bis 18. Wir lesen den jetzt gar nicht ganz durch. Der Zusammenhang ist der, dass Jesus am Anfang sagt, wenn ihr gebt, dann sollt ihr so und so geben. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Wenn ihr betet, dann sollt ihr so und so beten. Und hier sagt er schließlich, wenn ihr fastet, dann sollt ihr nicht so fasten, wie die sich wichtig tun wollen, sondern ihr sollt so und so fasten. Jetzt ist es so, wir fragen uns als Christen ja nicht, ob wir geben sollen oder ob wir beten sollen. Wir wissen, dass wir geben sollen und wir wissen, wir sollen beten. Aber wir stellen uns interessanterweise die Frage, sollen wir wirklich fasten? Warum ist es für Jesus genauso grundlegend zu fasten, wie zu geben und zu beten, aber für uns ist es nicht immer so grundlegend? Und Jesus sagt hier, wenn ihr fastet, da könnte man jetzt hier einwenden und sagen, naja gut, wenn ich faste, dann so. Ja, wenn nicht, ja, dann halt nicht. Oder? Das wäre jetzt ja irgendwie so eine Idee. Also dieses Wenn, das hier steht, das übersetzen wir gerne als ein Falls. Also falls ihr aus Versehen mal fastet, dann macht es bitte so. Aber was hier eigentlich gemeint ist, ist, Jedes Mal, wenn ihr fastet, dann fastet so. Immer, wenn ihr fastet, dann fastet so. Ihr Lieben, für Jesus war es nicht eine Frage, ob seine Nachfolger fasten. Für Jesus war es wichtig, ihnen zu sagen, wie sie fasten sollen. Und auch Dietrich Bonhoeffer, ein uns, denke ich, überwiegend bekannter und geschätzter Theologe, er schreibt in seinem Buch Nachfolge über genau diesen Text in Matthäus 6. Er schreibt, Jesus setzt als selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden die fromme Übung des Fastens halten. Ein Leben, das ganz ohne asketische Übung bleibt, das sich alle Wünsche des Fleisches gönnt, solange sie nach der Justitia Civilis erlaubt sind, wird sich für den Dienst Christi schwer bereiten. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Das satte Fleisch betet nicht gern und schickt sich nicht zum entsagungsvollen Dienst. Das satte Fleisch. Boah, so eine Sprache kennen wir gar nicht mehr, gell? Was wir sehr wohl kennen, oh, das gönne ich mir. Schon mal gehört? Oh, das gönne ich mir. Das ist wieder richtig in der Jugendsprache. Ja? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja? Das gönne ich mir. Und Freunde, wir leben in einer Kultur, wo wir uns alles gönnen. Alles. Zu jeder Zeit. Sobald wir es wollen. Und dann mal über diesen Dienst der Askese, den hingebungsvollen Dienst, über den bewussten, freiwilligen Verzicht nachzudenken. Ich glaube, das tut uns gut. Was bedeutet Fasten? Heute fastet man ja von allem Möglichen. Medienfasten, Handyfasten, Sportfasten. Ich weiß nicht, von was man alles fastet heutzutage. Ja? Plastikfasten habe ich neulich gehört. In der Bibel ist Fasten für eine bestimmte Zeit auf Essen, vielleicht sogar auf Trinken zu verzichten, mit dem Ziel, sich Gott zu nähern. Ich möchte es mit anderen Worten ausdrücken. Durch Fasten sagst du, mehr als mein Körper Essen braucht, braucht meine Seele dich, mein Gott. Vielleicht können wir es uns so besser vorstellen. Mehr als mein Körper Essen und Trinken braucht. Und wir wissen, wir brauchen das. Gott hat uns so gemacht. Und es ist nicht falsch zu essen und zu trinken. Aber bewusst zu sagen, ich verzichte für eine Zeit darauf, weil meine Seele braucht noch mehr dich in meinem Leben, als mein Körper Nahrung zu braucht. Ich denke an einen Text wie Psalm 63. Da heißt es, oh Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. Hast du schon mal so gebetet? Meine Seele dürstet mehr nach dir als nach Wasser. Meine Bedürfnisse, mein Gott, werden in dir gestillt. Und durch Fasten drücken wir aus, Herr, ich freue mich an dir. Du bedeutest mir mehr als Essen. Ich will dich, Gott, jetzt in diesem Moment mehr als mein Mittagessen. Kann man sich das vorstellen? Wahnsinn, oder? Als ich die ersten Male gefastet habe, puh, das war nicht gut. Das war so eine Sache des reinen Willens. Ja? War so rein, okay, ich habe jetzt gesagt, ich esse 3 Tage nichts, jetzt esse ich 3 Tage nichts. Aber weißt du was, es ist nicht Fasten, wenn du 3 Tage nichts isst. Wenn du 3 Tage nichts isst und dann kommt jedes Mal dieses Hungergefühl und immer wenn der Hunger kommt, dann denkst du, nein, ich ziehe das jetzt durch, ich schaffe das, ich kann das. Wie sehr fokussierst du dich dann auf Gott? Null! Wer ist dann der Held? Guck mal, ich kann 3 Tage fasten. Könnt ihr das auch? Das ist totaler Blödsinn. Es hat nichts mit biblischem Fasten zu tun. Es geht nicht um einen reinen Willensakt. Ein reiner Willensakt, ihr Lieben, ist bedeutungslos. Es geht darum, die Zeit zu füllen mit mehr Gemeinschaft mit Gott als sonst, indem wir beten und sein Wort lesen. Wir haben ja schon öfter mal diesen Tipp gegeben, dass es gut ist, wenn man auch öfter am Tag so ein kurzes Zwiegespräch mit Gott hat. So, wenn es am Arbeitsplatz ist, völlig egal, einfach nur diese Erinnerung, das Handy vibriert und dann erinnerst du dich daran, ah ja, Zeit zum Gebet. Einfach nur kurz, Herr, ich bin noch da, du bist noch da, wir sind gut miteinander. Wer hat es gemacht? Hat sich jemand so Erinnerungen gestellt ins Handy schon? Ja? Keiner. So viel zu unseren Tipps, Janis. Können wir noch ein bisschen dran arbeiten, wie wir überzeugender werden. Aber könnt ihr immer noch drüber nachdenken, ist gut. Und jetzt kommt noch ein richtig guter Tipp. Wenn du fastest, brauchst du nicht mal ein Handy, das dich dran erinnert. Weißt du, was dich dran erinnert? Jedes Mal, wenn dieser Magen knurrt, jedes Mal, und das tut er, das kannst du mir glauben, sagst du, Herr, ich brauche dich mehr, als ich Nahrung für meinen Körper brauche. Das ist eine echte Erinnerung. Und wir schauen uns jetzt, ich habe gesagt, 7 Begebenheiten aus der Bibel an. Warum 7? 7 ist cool. Wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen gefastet haben. Ihr kriegt gleich immer so eine kurze Überschrift und einen Bibelvers dazu. Der Bibelvers ist nur angegeben, also nicht der Vers selber, sondern nur die Bibelstelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr den dann immer aufschlagen und mitlesen. Und wir schauen uns 4 Stellen aus dem Alten Testament an und 3 Stellen aus dem Neuen Testament. Und los geht es mit dem Fasten, mit dem bestimmten Ziel verbunden, dass man den Sieg erreichen möchte. Da starten wir im Alten Testament mit einem der heftigsten Bücher meiner Meinung nach. Welches ist das wohl? Steht schon da, ja. Richter, danke. Genau, Richter. Echt, boah, das ist so frustrierend, wenn man Richter liest. Und wir lesen hier von einer Schandtat der Benjaminiter. Und ich erspare euch die Schandtat. Die ist wirklich grauslich, ihr könnt sie selber nachlesen. Auf jeden Fall war es so, dass es Männer gab aus dem Stamm der Benjaminiter, die echt furchtbar gesündigt haben. Und sie hatten sich den Zorn Gottes und der übrigen Stämme Israels auf sich gezogen. Es war einer der ersten Bruderkriege. Und dann ist das ganze Volk Israel aufmarschiert zum Kampf gegen die Benjaminiter. Und die Benjaminiter, das waren echt harte Hunde. Die haben 2 Schlachten gewonnen. Gegen das ganze restliche Volk. Und dann war das ganze restliche Volk so ein bisschen am Ende seiner Kunst und seines Wissens. Und dann lesen wir in Vers 26. Da zogen alle Söhne Israels und alles Volk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und dann lesen wir weiter am nächsten Tag, da zogen sie wieder gegen die Benjaminiter in den Kampf und diesmal gab Gott ihnen den Sieg. Haben sie jetzt davor irgendwas falsch gemacht? Waren sie davor nicht mit ganzem Herzen bei der Sache? Vorher waren sie auch im Recht und vorher war Gott auch schon bei ihnen. Und trotzdem hatten sie diese Niederlage. Sie haben sich durch die Zeit des Fastens noch einmal ganz bewusst Gott hingegeben und ihren Fokus ganz neu gewonnen. Das Fasten half ihnen zum Sieg. Wie schaut es aus in deinem Leben? Gehst du von Sieg zu Sieg? Hast du auch in deinem persönlichen Leben mal einen geistlichen Kampf? Fühlst du dich auch angegriffen? Obwohl du denkst, ich mache doch eigentlich gar nichts falsch. Ich mache doch eigentlich alles richtig. Und trotzdem erleiden wir manchmal eine Niederlage nach der anderen. Und da kann, ich sage nicht, es muss, aber da kann uns eine Zeit des Fastens und des ganz bewussten Suchens nach Gott helfen, dass wir einen neuen Fokus gewinnen und dass wir dann auch den Kampf gewinnen. Wenn du gerade in einem geistlichen Kampf stehst, um welche Sache es auch gehen mag, dann zieh es doch in Betracht, dafür zu fasten. Als nächstes lesen wir von Fasten als ein Zeichen der Buße. Im Buch Jona. Ich glaube, Jona kennt man so ziemlich gut. Auch Leute, die Jesus noch nicht so gut kennen. Die Geschichte von Jona, die ist bekannt. Er ist vor Gott weggelaufen. Aber Gott hat ihn mehr oder weniger sanft zurückgeholt zu seinem Auftrag. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde nach 3 Tagen im Fisch, aber war vielleicht auch ein Fasten, auf das wollte ich jetzt gar nicht Bezug nehmen. Und dann kommt Jona nach Ninive und er kommt endlich seinem Auftrag nach. Er zieht da seine Woche durch die Stadt durch und was macht er? Er predigt Gericht. Wow, sehr gewinnend, Jona. Der Herr, er wird euch alles heimzahlen. Ja, so erreicht man Menschen. Genau, Jona 3, Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Tja, die Gerichtsbotschaft, die Jona dem Volk dort mitgeteilt hatte, sie führte zu einer echten Reue und einer Umkehr. Und ein äußeres Zeichen für ihre innere, wie zeigt man Reue? Wie zeigt man Umkehrbereitschaft? Sie haben das gezeigt, indem sie gefastet haben. Und dieses Fasten, es blieb nicht ungehört. In Vers 10 lesen wir, wie Gott reagierte. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Fasten als ein Zeichen der Reue und der ernsten Bereitschaft umzukehren. Wie ist es in deinem Leben? Gibt es Sünde in deinem Leben, die du aufrichtig bereust, von der du umkehren willst? Einmal diesem biblischen Vorbild folgend, ist es nicht komplett abwegig zu sagen, okay, ich möchte Gott zeigen, dass es mir ernst ist. Ich will ihm nichts beweisen. Ich will mir nicht seine Vergebung verdienen durch mein Fasten. Ich will ihm zeigen, dass es mir ernst ist. Wir lesen von Fasten um Befreiung und Bewahrung. Das lesen wir bei Esra. Wir hatten schon über Esra gesprochen, als es um die Bedeutung des Wortes Gottes ging. Esra, er stand dem Volk als hoher Priester vor und er führte das Volk Israel nach der Gefangenschaft in Babylon zurück nach Jerusalem zur Nachfolge des wahren, lebendigen Gottes. Und dort in Jerusalem angekommen, da gab es auch viele Rückschläge. Es gab Angriffe von den umliegenden feindlichen Stämmen. Ja, Nehemia und Esra, die waren zusammen unterwegs. Nehemia ging ein bisschen davor und dann kam Esra nach. Die Stadtmauer stand noch nicht ganz. Und die umliegenden Völker, die hatten ein Ziel. Die wollten dafür sorgen, dass Israel schön klein bleibt. Die wollten auf keinen Fall, dass sie wieder für sie selbst zu einer Gefahr werden. Und deswegen haben sie ständig attackiert, ständig angegriffen. Und Esra, der war jetzt in einem kleinen Dilemma. Weil Esra, er war ja vom persischen König beauftragt, sogar zurückzugehen und diesen Tempeldienst wieder aufzurichten. Und er wusste, er hatte die Unterstützung des Königs, des persischen Königs. Aber er wollte, es war ihm irgendwie peinlich, auch die militärische Unterstützung zu fragen. Und da hat er das Volk aufgerufen zum Gebet und zum Fasten, dass sie von Gott Befreiung und Bewahrung erbitten sollten. Und wir lesen ab Vers 21. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Also er ruft ein Fasten auf. Und dann kommt es, wo er sich schämt, Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Warum schämt sich Esra? Das sagt er uns dann. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Mit anderen Worten, Esra hatte beim König den Mund so richtig vollgenommen. Esra hatte beim König gesagt, nein, unser Gott wird uns bewahren. Alles gut. Wir brauchen keine Beschützung, wir brauchen keine Truppen. Unser Gott wird uns bewahren. Und jetzt sitzt er da und denkt sich, ach du Mist, was ist denn hier los? Und was macht er? Vers 23. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott. Strichpunkt. Und er erhörte uns. Sie haben gefastet und sie haben sich Befreiung und Bewahrung erfleht und Gott hat sie gehört. Ich glaube, auch diese Situation kennen manche von uns aus ihrem persönlichen Leben sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es vielleicht sogar insbesondere seitdem du vermehrt und stärker mit Jesus unterwegs bist, viel mehr Angriffe und Rückschläge in deinem Leben. Weißt du, die gewonnene Freiheit in Christus, die ist umkämpft. Und eine Zeit des Betens und Fastens um Befreiung und Bewahrung vor den Angriffen des Feindes wäre durchaus angebracht. Wir lesen von Esras Kollegen, von Nehemia, wie er fastete aus Trauer und Erschütterung. Nehemia war noch in Babylon. Und da kam ein Laufjunge aus Jerusalem. Einer, der dort zurückgeblieben war. Und er berichtete Nehemia, wie der Zustand in Jerusalem ist. Wir lesen das in Nehemia 1 ab Vers 3. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ihr lieben, Nehemia war so traurig und erschüttert über diese Situation, dass er etliche Tage lang fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Es ging nicht um ihn. Er war Mundschenk am Haus des Königs. Ihm ging es gut. Aber er war in seinem Herzen erschüttert über das Leid der anderen. Er war voller Trauer. Und ich habe mich gefragt, was machen wir, wenn wir erschüttert sind? Wenn wir echt durch den Wind sind mit irgendeiner Situation? Und ich glaube, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, da gibt es ja das sogenannte, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es trotzdem, sogenannte Frustfressen. Ja. Dann gehst du zum Kühlschrank, wenn du so enttäuscht bist und so frustriert bist, und dann gönnst du dir erstmal was. Ja, so aus dem Frust raus. Und wir essen, um zu vergessen und um zu verdrängen. Und Nehemia macht hier genau das Gegenteil. Er ist voller Trauer und Erschütterung und boah, ich kann kein Essen sehen. Ich muss meinen Gott suchen. Hey, wenn wir getroffen sind und so sehr eine Veränderung wünschen, dann muss ich gestehen, dass mich das nicht dazu bringt, dass ich vor dieser Traurigkeit und Erschütterung zu Fasten und Gebet übergehe. Wir kommen ins Neue Testament. Fasten aus Anbetung. Im Neuen Testament sehen wir auch ein paar Beispiele fürs Fasten. Und so dieser Zusammenhang mit Fasten, um Gott anzubeten, um ihm Lobpreis zu bringen, um ihm Ehre zu geben, ist eigentlich ziemlich unbekannt. Aber wir lesen das im Rahmen der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 von der Prophetin Hanna. Vers 37 und 38. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Was für ein Vorbild. Hanna hatte ihr Leben dem Herrn geweiht. Und ein Ausdruck ihrer Liebe zu Gott bestand im Fasten. Sie widmete ihre ganzen letzten Lebensjahre dem Dienst Gottes im Beten und Fasten. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein Verständnis von einer Best-Agerin. Ja. Heute herrscht so das Denken vor, ja, man hat sein ganzes Leben gebuckelt und hart gearbeitet und jetzt soll man doch wenigstens den Lebensabend genießen. Das hart Erarbeitete genießen. Und ihr Lieben, jetzt will ich gar nicht sagen, dass Menschen, die älter geworden sind, dass sie nichts anderes tun sollen als beten und fasten. Aber ich möchte euch sagen, ihr lieben Älteren, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen euer Fasten. Wir brauchen es, dass ihr mit den Laden zusammenhaltet. Ihr habt noch eine Aufgabe. Und was ich auch so interessant fand an diesem Zusammenhang von Hannah, wenn ich an Anbetung denke, an Lobpreis denke, dann ist es doch heutzutage so, jeder kann Gott loben und preisen mit dem Musikstil, der ihm am besten gefällt. Hey, wenn du Folk magst, dann gibt's Folk-Lobpreis. Wenn du Rock magst, dann gibt's Rock-Lobpreis. Wenn du klassische Musik magst, dann gibt es klassischen Lobpreis. Jeder nach seiner Fasson. Wie wäre es mal mit der Musik des Fastens? Die kommt uns dabei nur selten in den Sinn. Vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken. Fasten, um Weisheit zu bekommen. Wir sehen dieses Beispiel bei Paulus und Barnabas. Es ging darum, dass sie Gottes Weisheit erbeten wollten, um seine Wege bei der Wahl der richtigen Ältesten für die Gemeinde zu erkennen. Paulus und Barnabas, die waren ziemlich fleißig, wie ihr wisst, waren unterwegs und gründeten viele, viele Gemeinden. Aber sie lebten auch viel Widerstand. Und unmittelbar vor den Versen, die wir gleich lesen, unmittelbar davor war Paulus gerade gesteinigt worden und vor die Stadt geschleppt worden. Bist du schon mal gesteinigt worden? Nee, oder? Die meisten von uns nicht. Er wurde gesteinigt, die Leute dachten, er ist tot. Also die wussten schon auch, wann jemand tot ist. Der Typ war am Ende. Der hatte nicht nur ein paar blaue Flecken, der war blutüberströmt, lag er da. Und vor der Stadt kommt Paulus wieder zu sich und, halte dich fest, am nächsten Tag macht er sich auf und zieht weiter. Am nächsten Tag. Und davon lesen wir Vers 21. Auch in Derbe verkündeten, also der wurde gerade gesteinigt und dann geht er erstmal Evangelium verkündigen. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia. Und dann lesen wir weiter in Vers 23. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Ihr Lieben, wie oft sind wir nicht auch in Situationen, wo wir Gottes Weisheit so dringend brauchen? Und dann habe ich gemerkt, gerade so bei uns Pfingstlern, ja, wir beten dann um die Führung des Heiligen Geistes. Oder? Schon mal gemacht? Boah, das ist nichts Falsches. Ist gut, um die Führung des Heiligen Geistes zu beten. Braucht aber völlig in Ordnung. Weißt du was? Das haben Paulus und Barnabas auch gemacht. Die hatten auch den Heiligen Geist. Und er hat sie auch geführt und geleitet. Sie hatten den Heiligen Geist und sie haben gefastet. Es war nicht ein Entweder-Oder, es war ein Sowohl-als-auch. Und so möchte ich uns einfach den Blick öffnen, dass wir doch diesen abwegigen Gedanken des Fastens einfach mal wieder in unseren Vordergrund holen. Und dann lesen wir zum Abschluss über Fasten als Vorbereitung. Und das ist das Beispiel von keinem Geringeren als unserem Herrn Jesus. Die Vorbereitung auf seinen aktiven Dienst auf dieser Erde. Zu dieser Vorbereitung ging es für ihn erst einmal 40 Tage in die Wüste. Was tat er in der Wüste? Er betete und fastete. Er brauchte Zeit, um sich darauf vorzubereiten, wozu sein Vater ihn berufen hatte. Und dann kam mir in den Sinn, hey, wenn es für Jesus Christus, unseren Erlöser, unseren Herrn gut und hilfreich ist, sich seinem Vater durch Gebet und Fasten zu nähern, glauben wir dann nicht, dass wir das noch viel mehr brauchen? Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Aber zuerst lesen wir in Vers 1, 40 Tage war er dort, vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts. Das finde ich auch so cool, so dass er am Ende sehr hungrig war. Er war hungrig am Ende. Ich habe noch keine 40 Tage gefastet. Aber ich glaube, ich wäre sehr hungrig. Bevor Jesus mit seinem aktiven Wirken auf der Erde anfing, nahm er sich Zeit zum Fasten. Vielleicht stehst du auch davor, etwas umzusetzen, das Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle, ein neues Ehrenamt in der Gemeinde oder in deiner Nachbarschaft. Eine Vision, die Gott dir gegeben hat und die kurz vor der Umsetzung steht. Der Sohn Gottes hat sich auf das Neue in seinem Leben mit Gebet und Fasten vorbereitet. Warum tun wir das nicht auch? Ich komme zum Schluss. Mir ist noch so wichtig zu sagen, dass es beim Fasten, ich glaube, mehr als bei allen anderen geistlichen Übungen, noch wichtiger ist, es mit den richtigen Motiven zu tun. Ich glaube, die Gefahr ist bei keiner anderen geistlichen Übung so groß wie beim Fasten, dass man denkt, wow, look at me. Guck mal, was ich für ein toller Hecht bin. Guck mal, wie lange ich fasten kann. Ja, und um wen geht es dann wieder? Um mich. Und dann sind wir vielleicht irgendwie sogar Gott begegnet und direkt danach lauert der geistliche Stolz. Es ist so wichtig, dass wir fasten mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Herzenseinstellung. Ein Fasten aus den falschen Motiven, ihr Lieben, es bringt nichts. Deswegen sagte Jesus, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn wir fasten, um bei den anderen gut dazustehen, das hat keinen Sinn. Wenn wir fasten, um uns selbst toll zu fühlen, es hat keinen Sinn. Wenn wir fasten, um zu zeigen, wie diszipliniert wir sind, es hat keinen Sinn. Nicht fasten, um von den Mitmenschen bewundert zu werden. Nicht fasten als hohle und leere geistliche Übung. Das ehrt Gott nicht. Ich habe uns noch einen Vers mitgebracht aus Jesaja. Und Jesaja, er lebt in einer Zeit, wo es sehr viel Ungerechtigkeit im Land herrschte. Reich gegen Arm, die Armen wurden unterdrückt und er hat es alles angeprangert. Es war sehr viel Ungerechtigkeit. Aber es gab auch genauso viel frommes Getue. Es gab trotz all den Ungerechtigkeiten Leute, die dachten, durch ihre frommen Übungen können sie all diese Ungerechtigkeiten überdecken. Und dann sagt Gott in Jesaja 58, Vers 5, meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Und die Antwort ist natürlich nein, ist eine rhetorische Frage. Und dann Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr Ungerechtigkeit losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Also wir können nicht tun und lassen, was wir wollen, Ungerechtigkeit walten lassen und dann durch eine fromme Übung des Fastens das Ganze zudecken. Es geht um unsere Haltung. Und ihr Lieben, ich glaube, wir haben in unserer Region, ich nenne es einfach mal den reichen Westen. Ja, wir haben doch wirklich alles. Wenn mich Leute zur Zeit fragen, wie geht's dir? Naja, wie geht's uns allen? Wir haben alle keinen Bock mehr auf Corona, oder? Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Also, dann fragen mich Leute, wie geht's dir? Dann sage ich, naja, es geht mir schon gut. Ja, ich habe genug zu essen, kann man ja sehen. Ich hab ein Dach über dem Kopf. Wir haben im Moment sehr wichtig eine funktionierende Heizung. Ja, wir haben alles. Alles, was wir brauchen. Und ich sage jetzt mal, selbst die, denen es im Moment schlechter geht als vor Corona, weil sie keine Arbeit mehr haben, ich will es nicht kleinreden. Ich will es wirklich nicht kleinreden. Ich leide mit euch. Aber wir haben immer noch unsere Grundbedürfnisse gestillt. Wir leben in einem Land, wo das sichergestellt ist. Es wird keiner von uns verhungern müssen. Ich habe gestern einen kurzen Bericht gesehen über Ehrenamtliche, die durch, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt es war, durchfahren und die Obdachlosen versorgen. Ja, auch die, die könnten in Notunterkünfte, die wollen aber halt nicht. Und dort, wo sie nicht wollen, werden sie immer noch unterstützt und versorgt. Und das ist auch gut so. Das ist absolut gut so. Aber wir leben in einem Land, wo wir alles haben und wir haben es immer dann, wenn wir es wollen. Wir haben es sofort. Sofort haben wir Zugriff auf alles. Wir sind es doch echt nicht mehr gewohnt, zu fasten Und ich selber, ich habe Fasten ganz neu entdeckt und gelernt, als wir in Mosambik waren. Jeder Mittwoch, jede Woche war Gebet und Fasten. Den ganzen Tag. Jeden Mittwoch. Leute haben gearbeitet, aber sie haben halt nichts gegessen. Dann kamen sie abends zur Gebetsveranstaltung und haben miteinander gebetet. Einmal im Monat gab es ein dreitägiges Fasten von Freitag bis Sonntag. Und einmal im Jahr wurde 2 Wochen gefastet. Da habe ich das wieder ganz neu gelernt und entdeckt, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist. Und ich kam zurück und glaubte, ich habe weiter gefastet. Nee. Also ihr seht, ich bin kein Deut besser als irgendwer anders. Es geht nicht darum, mich hier auf den Stuhl zu stellen. Oh, guck mal, wie toll ich bin. Ich bin ja genauso ein Versager. Aber lass es uns gemeinsam neu entdecken, welcher Wert in dieser geistlichen Übung liegt. Und ich habe uns diese 7 Stichworte zum Schluss einfach nochmal zusammengefasst. Und ich möchte sagen, ich faste, weil es Zeit ist, dass ich diesen Sieg bekomme. Weil ich wirklich Buße tun möchte. Herr, weil ich mich sehne nach deiner Befreiung und nach deiner Bewahrung. Herr, ich faste, weil ich meine Trauer und meine Erschütterung ausdrücken möchte. Ich faste, Herr, weil ich dich anbeten möchte. Ich faste, weil ich deinen Rat und deine Weisheit in einer ganz konkreten Frage brauche. Ich faste, weil ich mich vorbereiten möchte auf den nächsten Schritt. Gott segne dich in deinem Fasten. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Wort so viele Vorbilder haben. Und Herr, es ist mein Gebet, dass diese Botschaft vom Fasten uns nicht einschüchtert und uns nicht verängstigt, sondern dass sie in unser Herz hineinfällt und dass sie uns vielmehr neugierig macht, dass sie uns mutig macht und dass sie sagt, ja, ich will das ausprobieren, vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Mal in meinem Leben, weil es eine Sache ist, die ich vernachlässigt habe in der Vergangenheit. Und Herr, ich möchte dich bitten für mich selbst und für meine Geschwister, dass wir diesen Wert dieser Übung des Fastens ganz neu entdecken können. Und ich bete, Herr, dass du uns in diesen Fragen, die wir dann bewegen, auch Antwort geben möchtest, wenn wir uns demütigen vor dir und fasten. In Jesu Namen. Amen.